Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Der Tourismuskonzern TUI erhält weitere Staatshilfen. Jetzt gerade informiert das Unternehmen darüber. Wir werden am Ende der Sendung hören, was dazu bekannt gegeben wird. Die Deutsche Bahn stellt sich auf den Reiseverkehr an den Weihnachtstagen ein. Welche Hürden es bei der Auszahlung der Novemberhilfen für die von der Schließung betroffene Gastronomie gibt, darauf schauen wir. Und Großbritannien beginnt schneller als alle anderen in der EU und in den USA mit dem Impfen. Auch darauf gehen wir ein. Aber zuerst schauen wir auf ein anderes wichtiges Thema, das noch weit größere Auswirkungen auf unser Leben haben wird als die Corona-Pandemie. Es geht nämlich ums Klima. Jede Nation müsste jetzt längst einen Plan haben, Industrien zurückzufahren, die das Klima belasten. So, dass es sozialverträglich passiert, aber stattdessen sind im Gegenteil noch viele Investitionen geplant, die genau das Gegenteil auch bewirken. Und der Klimawandel kommt nicht irgendwann in der Zukunft. Er ist schon da. Die Weltorganisation für Meteorologie hat heute bekannt gegeben, dass dieses Jahr eines der wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen wird. Und das ist kein Ausreißer, das ist ein Trend. Georg Ehring, der Kollege, der sich da intensiv mit befasst hier in der Redaktion, wie sieht denn das genau aus?
Der Trend zeigt ganz klar nach oben. 2020 wird nach Erwartung der Weltorganisation für Meteorologie auf jeden Fall eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Messungen. Derzeit liegt es so fast gleich auf mit 2016, knapp dahinter. Alle sechs wärmsten Jahre seit 2000 liegen in der Zeit seit 2015. Und die Temperatur, die ist inzwischen um 1,2 Grad höher, als es vor der Industrialisierung war. Petteri Tallas, der Generalsekretär der Meteorologischen Weltorganisation, sagte, die Wahrscheinlichkeit, dass die 1,5 Grad, also das, was man eigentlich bis Ende des Jahrhunderts vermeiden möchte, möglicherweise schon 2024 oder bis 2024 erreicht werden könnten, die Wahrscheinlichkeit dafür liege ungefähr bei einem Fünftel. Es gab auch in diesem Jahr extreme Wetterereignisse, unter anderem in Werchojansk in Sibirien wurde mit 38 Grad die höchste jemals gemessene Temperatur nördlich des Polarkreises gemessen. Der Permafrost taut auf, das Arktiseis schrumpft im Rekordtempo und all das verstärkt die Erwärmung weiter. Also Sibirien und die Arktis war ein Schwerpunkt der Erwärmung in diesem Jahr. Zu den Folgen gehören 30 Hurrikane über dem Atlantik, so viele wurden auch noch nie gezählt, und wachsende Ernährungsunsicherheit.
Und trotz alledem sind immer noch Investitionen geplant, die die CO2-Bilanz verschlechtern werden. In welchem Umfang?
Das ist in ganz großem Umfang. Das UN-Umweltprogramm und das Stockholm Environment Institute haben zusammen den Production Gap Report herausgebracht und der untersucht eben die Pläne für die Produktion fossiler Energien und gleicht es damit ab, was klimaverträglich wäre. Und sie kommen darauf, dass etwa 2% pro Jahr die Investitionen in der nächsten Dekade noch steigen werden. Klimaverträglich, also verträglich mit dem 1,5-Grad-Ziel, wäre ein Rückgang jährlich um 6% der CO2-Erzeugung aus Kohle, Öl und Gas. Und der Kohleabschied müsse vor allem der Kohleabschied müsse schnell erfolgen. Minus 11% bei der Kohle pro Jahr wäre erforderlich, wenn man die Klimaziele noch einhalten will. Trotzdem werden neue Kraftwerke gebaut und geplant, werden neue Kohleminen geplant und das auch trotz teilweise nationaler Klimaziele in den Ländern, die so etwas planen. Da hofft man auf den Exportmarkt und da gibt es offenbar zwischen der Wirtschaftsplanung und der Klimapolitik in vielen Ländern keine Verbindung. Da leben die Menschen wohl offenbar, die da sowas planen, in zwei völlig verschiedenen Welten.
Ja, und jetzt in den Köpfen herrscht momentan vor allen Dingen die Corona-Krise und damit haben sich auch Prioritäten verschoben. Es wird ja häufig das Argument angeführt, wir müssen uns jetzt erstmal darum kümmern, dass die Wirtschaft wieder anläuft und auch immer wieder zu hören ist, dass die Krise ja eigentlich genutzt werden sollte zum ökologischen Umbau. Aber das geschieht ja gerade eben nicht. Was sagt die Studie dazu?
Die Studie sagt dazu, dass das eben nicht passiert. Pläne für den Ausweg aus der Corona-Krise in großen Industriestaaten untersucht und ermittelt, dass ungefähr 230 Milliarden Dollar ausgegeben werden sollen mit Bezug zu den fossilen Energieträgern, also zum Beispiel zur Unterstützung bei Benzinpreisen oder bei der Heizung, und nur ungefähr 150 Milliarden Dollar für erneuerbare Energien. Dabei wäre nach Ansicht der Studienautoren der Ausweg aus der Corona-Krise die Chance und vielleicht auch die letzte Chance, in dieser Hinsicht die Kurve noch zu kriegen. Aber es werden stattdessen Kohlekraftwerke, die unwirtschaftlicher werden, in vielen Ländern durch steigende Subventionen erhalten, um die Arbeitsplätze zu erhalten, anstatt für einen Übergang zu sorgen.
Und was sind die Empfehlungen?
Die Empfehlungen sind, Subventionen auslaufen zu lassen, die Produktion zu beschränken. Wiederbelebungsprogramme für die Wirtschaft sollten auf erneuerbare Energien konzentriert werden. Und wo noch Geld in fossile Strukturen gezahlt wird, also beispielsweise aus Arbeitsplatzgründen, da sollte dies mit strikten Auflagen versehen werden. Und arme Länder, die vom Rohstoffexport abhängig sind, die sollten Hilfen kriegen von der internationalen Gemeinschaft, damit sie von diesem Weg abkommen.
Georg Ehring, unser Experte in Klimafragen hier im Deutschlandfunk, zu Investitionen, die noch gegen das Klima geplant werden. Vielen Dank. So wie es aussieht, werden die Schließungen von Gastronomie und Hotels bis zum 10. Januar verlängert, da die bisherigen Einschränkungen nicht dazu geführt haben, dass die Infektionszahlen groß zurückgegangen sind. Bei den Todesfällen gibt es dagegen sogar heute einen Höchststand. Und das heißt, die Ausfälle in dieser Branche werden noch größer werden. Die Debatte darum, in welcher Höhe diese kompensiert werden, und aus welchem Topf das weiter bezahlt werden soll, das wird auch weitergeführt werden, diese Debatte. Doch die versprochene Hilfe, die muss ja auch einmal ankommen. Warum das bisher noch nicht so schnell geschieht, welche bürokratischen Hürden es gibt, der Frage ist Caroline Born nachgegangen.
Seit vergangener Woche kann die Novemberhilfe beantragt werden. Doch das Geld lässt auf sich warten, kritisiert Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart im Deutschlandfunk.
Es ist angekündigt worden, eine Novemberhilfe, die im November kommen soll. Fakt ist, dass die ersten Zahlungen vergangenen Freitag und am Montag gekommen sind, also an den letzten beiden Novembertagen, für die ersten Solo-Selbstständigen und die ersten, die Abschlagszahlungen bekommen haben. Aber die Hauptbeträge für die wesentlich Betroffenen sind ja noch gar nicht angekommen.
Insgesamt sind für die Novemberhilfen rund 15 Milliarden Euro veranschlagt. Es sei auch schon Geld geflossen, hatte Wirtschaftsminister Peter Altmaier Anfang dieser Woche berichtet.
Wir hatten Stand heute 55.000 Anträge bereits, nach wenigen Tagen also. Und 90% der Abschlagszahlungen, die beantragt wurden, sind bereits überwiesen.
In ihren Anträgen können die Betroffenen angeben, ob sie einen Abschlag erhalten wollen. Es handelt sich dabei um einen Vorschuss auf spätere Zahlungen ohne eine tiefergehende Prüfung. Bis zu 10.000 Euro pro Betrieb betragen diese Zahlungen. Womöglich müssen die Betriebe erstmal damit auskommen. Denn Altmaier hat eingeräumt, es sei ungewiss, ob die weitere Unterstützung noch in diesem Jahr fließen könne. Es scheint, als hätten das Finanz- und Wirtschaftsministerium den Aufwand für die Hilfen unterschätzt. Das vermutet auch Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein, Bernd Buchholz. Denn den Ländern fehle noch ein entsprechendes Programm, das ihnen der Bund zur Verfügung stellen müsse.
Das ist offensichtlich so, dass der Dienstleister, den die Bundesregierung da einsetzt, ja auch schon alle anderen Programme zu programmieren hat, ich sag mal, reichlich ausgelastet ist. Vielleicht ist er etwas überlastet mit dem, was da zu tun ist.
Buchholz bemängelt, dass die Abschlagszahlungen nicht ausreichen und für viele den Weg in die Zahlungsunfähigkeit bedeuten würden. Auch der Interessenverband Die Familienunternehmer beklagt, dass die Bundesregierung die Monate zwischen der ersten und zweiten Viruswelle wohl im Sommerschlaf verbracht hätte, statt Entschädigungskonzepte auszuarbeiten oder digitale Plattformen für die Antragsstellung aufzubauen. Und es gibt noch ein weiteres Problem für die Novemberhilfen. Sie rufen die EU-Kommission auf den Plan. Denn die Staatshilfen müssen mit dem europäischen Wettbewerbsrecht übereinstimmen. Und dabei fehlt für größere Summen von mehr als 4 Millionen Euro noch die beihilferechtliche Genehmigung. Sogenannte Kleinbeihilfen von unter 1 Million Euro können ohne Nachweise gezahlt werden. Des Weiteren hat die EU Zahlungen von bis zu 3 Millionen Euro genehmigt. Zusammen mit der Kleinbeihilfe können Unternehmen also bis zu 4 Millionen Euro erhalten. Doch dieses Beihilfesystem sei für Schönwetterzeiten gemacht, sagt CSU-Generalsekretär Markus Blume dem Handelsblatt. Nun brauche es praxisnahe Ausnahmen. Die Bedenken aus Brüssel waren abzusehen, widerspricht Wirtschaftsminister Buchholz aus Schleswig-Holstein. Insbesondere, weil es sich dabei nicht um einen Ersatz der Fixkosten handelt, sondern um Umsatzersatz. Dies sehe Brüssel zu Recht sehr kritisch.
Weil es ja darum gehen muss, auch wettbewerbsrechtlich dafür zu sorgen, dass hier Unternehmen so unterstützt werden, dass sie quasi durch die Krise gut durchkommen. Also Überkompensationen möglichst zu vermeiden sind. Bei einem Ansatz von 75% des Vorjahresumsatzes ohne viele Kosten ist, glaube ich, allen Beteiligten klar, dass auch wenn man das Kurzarbeitergeld abrechnet, das eine, sagen wir mal, sehr, sehr großzügige Lösung ist.
Da es mit den Hauptzahlungen 2020 vermutlich nichts mehr wird, will Buchholz höhere Abschlagszahlungen, gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus den Ländern. Sie schlagen eine Erhöhung von 10.000 auf 500.000 Euro vor.
Caroline Born zu der Frage, woran hakt es bei den Auszahlungen der Novemberhilfen? Ja, das war heute ein Paukenschlag. Großbritannien, das Land mit den meisten Corona-Toten in Europa, beginnt bereits nächste Woche mit Impfungen. Der Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer hat eine Notfallzulassung erhalten. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock sagte heute Morgen:
I'm obviously absolutely thrilled with the news that the UK is the first place in the world to have a clinically authorized vaccine ready to go.
Ja, ganz euphorisch sagt da der britische Gesundheitsminister, dass man froh sei, dass er froh sei, dass Großbritannien schon beginnen könne mit dem Impfen. So wenig erfreut sind da aber die Reaktionen aus der EU. Eine solch sensible Angelegenheit dürfe nicht zu einem Wettrennen werden. Die Europäische Zulassungsbehörde EMA nimmt sich nur wenige Wochen mehr Zeit, um den gerade erfolgten Zulassungsantrag genauer zu prüfen, worauf sie sich sogar auch schon begleitend eingestellt hatte. Der Europaabgeordnete Peter Lien, Liese, selber Arzt, reagierte auf den britischen Vorstoß mit dieser Äußerung.
Bei der EMA beugen sich Experten aus vielen Ländern der Europäischen Union wochenlang über die Daten und stellen auch kritische Fragen. Und ich glaube, das ist besser, als jetzt sehr schnell ohne genaue Prüfung den Impfstoff auf den Markt zu bringen. Dass Großbritannien das tut, ist ein Eingeständnis des Versagens in der Corona-Krise. Großbritannien ist eine Insel. Und wenn man Großbritannien mit Irland vergleicht, dann sieht man ganz besonders, wie schlecht das Krisenmanagement von Boris Johnson und seiner Regierung war,
sagt der Europaabgeordnete Peter Liese. Das Mainzer Unternehmen BioNTech gab nach der Ankündigung der Briten, dass sie den Impfstoff bereits kommende Woche einsetzen werden, am Mittag eine Pressekonferenz. Und was das Unternehmen dort verkündete, das hat Mischa Erhardt zusammengefasst.
Man habe sofort mit der Auslieferung begonnen und rechnet mit der Verimpfung bereits in den kommenden Tagen, sagte Özlem Türeci, Medizinchefin und Mitbegründerin von BioNTech, am Mittag in einer Pressekonferenz. Der Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens gilt als einer der erfolgsversprechendsten Impfstoffe. In den USA und Europa haben beide Unternehmen ebenfalls bereits Notfall- oder Sonderzulassungen beantragt. Auch hier könnten bald die Zulassungen erfolgen, meint Thomas Schießle aus dem Analystenhaus Equities.
Die jeweiligen Zulassungsbehörden sind ja unabhängig voneinander und darauf bestehen die Behörden. Aber grundsätzlich kann man sagen, wenn zumindest einer der Beteiligten schon drüber geschaut hat und das für zulassungsfähig befunden hat, dann werden die anderen sicherlich da nicht da hinten anstehen wollen.
Die Produktion und Vorbereitung für das Verteilen des Impfstoffes direkt nach einer Zulassung laufen bei Impfstoffunternehmen und Logistikern bereits seit längerem auf Hochtouren. Bei dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff spielt dabei Tiefkühlung bei Transport und Lagerung eine entscheidende Rolle. Dafür haben beide Unternehmen spezielle Transportbehälter auf Basis von Trockeneis entwickelt, in denen die Impfdosen aufbewahrt und verschickt werden können.
Das ist eine besondere Herausforderung und deswegen werden diese Impfungen denn dann wahrscheinlich auch nur in Zentren und auch nur auf der nördlichen Halbkugel wahrscheinlich zum Einsatz kommen, während andere Impfstoffe, die so eine Herausforderung, was die Logistik betrifft, nicht brauchen. Die werden denn dann wahrscheinlich in anderen Einsatzgebieten und denn dann auch in dezentralen Verimpfungen vorgenommen werden.
Jedenfalls zahlt sich nun für BioNTech die Partnerschaft mit Pfizer aus. Denn das Pharmaunternehmen ist ein internationaler Konzern mit viel Erfahrung und entsprechendem Organisationsnetz anspruchsvoller Pharmalogistik. Für dieses Jahr geben beide Unternehmen an, rund 50 Millionen Impfdosen produzieren und ausliefern zu können. Im kommenden Jahr seien bis zu 1,3 Milliarden Dosen verfügbar. Experten rechnen damit, dass Sonderzulassungen auch in den USA und Europa noch in diesem Jahr kommen könnten. Dabei raten sie allerdings auch zur Vorsicht. Beobachten müsse man beispielsweise mögliche Langzeitnebenwirkungen. Auch ist aufgrund der Kürze der Impfstoffentwicklung noch unklar, wie lange der Impfschutz anhält und ob er auch bei kleineren Kindern und Schwangeren unproblematisch einsetzbar ist und wirkt,
berichtet Mischa Erhardt. Unabhängig davon, wann wo mit dem Impfen begonnen wird, der Prozess wird ohnehin sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und an Weihnachten müssen wir noch mit den AHA-Regeln durchkommen. Auch wenn es weniger Reiseverkehr geben wird, so wollen doch viele Verwandte, Freunde sich zum Fest treffen und die Deutsche Bahn, die stellt sich auf den verstärkten Reiseverkehr ein. Wie sie das tut, das hat sie heute bekannt gegeben und Sebastian Engelbrecht hat zugehört.
Die Deutsche Bahn rechnet zu Weihnachten mit einer durchschnittlichen Auslastung ihrer Züge von 35-40%. Das ist viel weniger als üblicherweise, aber immer noch deutlich mehr als gegenwärtig. Momentan liegt die Auslastung bei nur 20%. Damit die Fahrgäste sicher reisen und sich nicht anstecken, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember setzt die Deutsche Bahn 15 neue ICE-Züge auf die Schiene. In der Zeit vom 18. bis 27. Dezember verkehren zudem 100 Sonderzüge. Das sind doppelt so viele wie sonst zu Weihnachten. Damit stehen täglich 13.000 zusätzliche Sitzplätze zur Verfügung. Zwischen Hamburg und Berlin verkehren die ICE-Züge mit dem Fahrplanwechsel im Halbstundentakt. Auf der neu elektrifizierten Strecke München-Zürich führt die Bahn ebenfalls einen dichteren Takt ein. Mit der Erhöhung der Kapazität soll eine geringe Auslastung der Züge auch über Weihnachten erhalten bleiben. Damit soll die Wahrscheinlichkeit, sich in der Bahn mit dem Coronavirus zu infizieren, niedrig bleiben. Im Fernverkehr wurde das Reservierungssystem bereits neu programmiert. So sollen Einzelreisende immer einen freien Platz neben sich haben. Der für den Personenverkehr verantwortliche Vorstand Berthold Huber betont:
Wir haben darüber hinaus dafür gesorgt, dass bei der Buchung gesehen werden kann, wie voll der Zug ist. Und wir werden auch, wenn die Buchung eines Zuges über 60% Auslastung prognostiziert ist, die Buchung für diesen Zug sperren.
Eine Reservierungspflicht lehnt der Vorstand der Bahn weiterhin ab.
Die Reservierungspflicht in Verbindung mit einer Sitzplatzbeschränkung führt dazu, dass sich die vorhandene und über Weihnachten mit Sicherheit stabile Nachfrage ein anderes Angebot sucht.
Es wäre dann zu erwarten, so Huber, dass die Reisenden in anderen Verkehrsmitteln, wie zum Beispiel Nahverkehrszügen, länger und enger zusammensäßen. Das wolle man vermeiden. Im Dezember will die Deutsche Bahn zudem mehr Sicherheitspersonal einsetzen. In der Hälfte aller Fernzüge sollen Sicherheitsteams an Bord sein, die überprüfen, ob die Reisenden Masken tragen. Das Unternehmen bemüht sich auch um mehr Hygiene in Zügen und auf Bahnhöfen. Rolltreppen sollen mit UV-Licht desinfiziert werden. Jeder Zug werde zweimal am Tag gereinigt, also doppelt so häufig wie vor der Corona-Zeit. Treppenhandläufe und Bedienungsknöpfe in Aufzügen will die Bahn mit einem Speziallack versehen und damit vor Viren und Bakterien schützen.
Die Deutsche Bahn und die Vorbereitung auf den Weihnachtsreiseverkehr, Sebastian Engelbrecht berichtete. Und jetzt kommen wir zu TUI. Der Reisekonzern erhält weitere 1,8 Milliarden Euro Staatshilfe. Nach der Pflichtmeldung an die Aktionäre war soeben in einer Telefonschalte mit der Konzernführung in Hannover mehr dazu zu hören. Unser Landeskorrespondent Alexander Budde hat dazu gehört. Herr Budde, was wurde denn dort gesagt?
Ja, in der Tat, die TUI sichert sich ein drittes milliardenschweres Hilfspaket, um den drohenden Absturz zu verhindern. Der Reisekonzern hat sich mit privaten Investoren, einem Bankenkonsortium und dem Bund auf ein Finanzierungspaket über knapp 2 Milliarden Euro geeinigt. Zum dritten Mal schon hatte die TUI ja mit der Bundesregierung verhandelt. Wir erinnern uns, bereits im Frühjahr gab es ein Darlehen über 1,8 Milliarden Euro von der staatlichen Förderbank KfW, die ja, so wurde ja auch die Lufthansa gestützt. Und Ende September flossen dann nochmal 1,2 Milliarden Euro in Form einer zweiten Kreditlinie samt Wandelanleihe des Bundes.
Und wie setzt sich dieses Rettungspaket zusammen?
Ja, wie folgt: Eine Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 500 Millionen Euro, eine in Aktien der TUI wandelbare stille Einlage des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, kurz WSF, in Höhe von 420 Millionen Euro, eine nicht wandelbare stille Einlage dieses staatlichen Corona-Fonds in Höhe von 280 Millionen Euro, eine Staatsgarantie über 400 Millionen Euro und des Weiteren eine zusätzliche Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW über 200 Millionen Euro samt einer Verlängerung der bestehenden bis Juli 2022. Diese Einigung, die drücke vor allem das Vertrauen aller Beteiligten in das Geschäftsmodell aus, sagt Konzernchef Jussen. Damit stünden nun in einem weiter höchst volatilen Marktumfeld ausreichend Liquiditätsreserven zur Verfügung. Und es gäbe auch schwache Zeichen der Erholung. Immerhin seit Juli habe die TUI doch immerhin knapp 2 Millionen Reisende betreut, sagte Jussen.
We recovered a little bit and had roughly 2 million customers after July and now it's very volatile again.
Allerdings, die EU-Kommission, die muss auch noch prüfen, ob es sich dabei jetzt bei diesem Paket also noch um eine zulässige staatliche Beihilfe handelt. Und da musste die TUI in den Verhandlungen dicke Kröten schlucken. Die stillen Einlagen durch den WSF, die sind an Auflagen gebunden, etwa was Investitionen in andere Unternehmen angeht, solange der WSF dort bei der TUI investiert bleibt. Und darüber sollen auch Vertreter im Aufsichtsrat wachen.
TUI ist natürlich besonders betroffen von der Corona-Pandemie, den Reiseeinschränkungen und alles, was damit verbunden ist. Wo liegen denn da die größten Baustellen?
Ja, ein harter Sparkurs, der liegt natürlich an. Tausende Stellen gingen ja schon verloren bei der TUI oder stehen zur Disposition. Aber natürlich bleibt der Konzern Corona-bedingt angeschlagen. Es gab einige regionale Lichtblicke, aber die meisten Kunden meiden doch die Urlaubsziele. Es gibt eine Buchungsflaute bei der TUI Luftflotte. Die 16 Kreuzfahrtschiffe, die stehen still, viele von denen. So werden Millionen Euro an Cash verbrannt. Im Winter kommt noch dazu, ist das Geschäft ja immer deutlich schwächer als in den Sommermonaten. Die TUI ist jetzt noch stärker gezwungen, nach den Geldreserven zu gucken. Mit Blick auf das neue Jahr hat sich das TUI-Management zwar zuletzt etwas optimistischer gezeigt. Entscheidend dürfte natürlich auch sein, ob es bald großflächige Impfungen gegen das Coronavirus gibt. Und mit Umsatzeinbußen infolge anhaltender Reisebeschränkungen, da rechnet die TUI jedenfalls bis zum Beginn der Sommersaison 2021.
Unser Landeskorrespondent in Niedersachsen, Alexander Budde, zu den erneuten Staatshilfen für den Reisekonzern TUI. Und diese ersten Informationen, die wir gerade bekommen haben, die nehmen wir mit in den Börsensaal zu unserer Börsenreporterin Claudia Werle. Frau Werle, dieses weitere Rettungspaket, wie kommt das denn an der Börse an?
Zunächst einmal zeigt das, wie ernst die Lage ist. Dass ein weiteres Rettungspaket benötigt wird, kommt ja nicht unerwartet. All diese Maßnahmen, die sind allerdings keine Garantie dafür, dass TUI auf lange Sicht hin bestehen oder erfolgreich bestehen bleiben wird. Am Buchungsverhalten dürfte sich bei vielen etwas ändern, auch wenn man die Pandemie in den Griff hat. Aktien von TUI brechen heute im Computerhandel regelrecht ein. Sie verlieren mehr als 12%.
BioNTech und die umstritten schnelle Zulassung in Großbritannien des Impfstoffes. Wie reagiert die Börse darauf?
Wenn wir an die Nasdaq schauen, also dorthin, wo das Mainzer Unternehmen gelistet ist, BioNTech 5% im Plus. Es gibt Kritik am Vorpreschen Großbritanniens in den USA, könnte möglicherweise am 10. Dezember entschieden werden, ob eine Notfallgenehmigung erteilt werden soll. Was Europa betrifft, da soll bis Ende Dezember eine Entscheidung vorliegen. Gut, aber selbst wenn der Impfstoff zugelassen ist, er muss ja immer noch verteilt und er muss noch immer verabreicht werden. Aber das alles weckt doch große Hoffnungen.
Continental und die Gewerkschaft IG Metall kommen da nicht mehr zusammen, was Standortschließungen und Entlassungen angeht. Wie sehen das die Anleger?
Sie sind sehr skeptisch. Continental will in großem Stile Stellen streichen, Standorte schließen. Die IG Metall hat die Gespräche bezüglich der geplanten Entlassungen nun für gescheitert erklärt. Continental habe in den vergangenen Wochen keinerlei Interesse an möglichen Alternativen zu den geplanten Entlassungen gezeigt. Der Vorwurf, man wolle die notwendige Transformation, also die Veränderung im Betrieb, in der Branche, auf dem Rücken der Beschäftigten austragen. Und jetzt sei erst einmal Schluss mit dem gemeinsamen Sondieren. Hier an der Börse sind viele unzufrieden aus anderen Gründen. Der Umbau, die Veränderungen, die kommen nicht zügig voran, so der Vorwurf. Der langjährige Continental-Chef hat denn auch Ende November vorzeitig seinen Hut genommen.
Und wie war die Stimmung heute am Gesamtmarkt?
Ja, eigentlich müsste man meinen, angesichts der guten Nachrichten von der Impfstoffentwicklung müsste es ein wahres Kursfeuerwerk an der Börse gegeben haben, aber weit gefehlt. Die guten Nachrichten sind erwartet worden. Pfizer und BioNTech werden auch nicht die letzten bleiben, die eine Impfstoffzulassung bekommen. Dann gibt es noch andere Themen, die hier mit Sorge beobachtet werden. Der nahe Brexit gehört dazu. Da rennt die Zeit weg und ob man sich nun einigt oder nicht einigt, das hat einfach große Auswirkungen. Der DAX aktuell 0,5% im Minus, fällt auf 13.313 Punkte.
Aber einen Höhenflug gibt es beim Euro.
Oh ja, der deutlich über 1,20, 1,20, 84. Das wird mit dem schwächer gewordenen Dollar in Verbindung gebracht.
Und zum Schluss noch Rente und Gold.
Die Umlaufrendite von minus 0,56 auf minus 0,53% gestiegen. Die Feinunze Gold kostet 1.827,24 Dollar.
Claudia Werle von der Frankfurter Börse, ganz herzlichen Dank. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Hier geht's jetzt weiter mit Kultur heute und Enne Seidel.